Podcast-Werkstatt.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem True Crime Podcast, wo die großen Verbrechen wie Müsli-Riegel-Diebstähle aufgeklärt werden.
Das war meine persönliche Rache am Radmechaniker. Ja, ich weiß nicht, ob mit der Zuckerschock oder der Adrenalinschub irgendwie mehr angetrieben hat, aber seit der Aktion, wo wir beim letzten Mal die Episode damit beendet haben, mit dem übermotivierten italienischen Radmechaniker, der mir meine wertvolle Zeit gekostet hat, seit der Aktion ist es dann eigentlich richtig, richtig gut gelaufen und ich bin gefahren wie die Feuerwehr, wie man so schön sagt.
Und man hat es dann auch in der WhatsApp-Gruppe ein bisschen gemerkt, auch so von deinen Nachrichten, von deiner Attitude her, hat ab dem Moment das Rennen so richtig angefangen. Davor ein bisschen einfinden, ein bisschen Rookie-Mistakes, ein bisschen Schlafentzug und ein bisschen Frust und 9 Stunden Rückstand. Das war alles nicht ideal. Das hat man gemerkt, das hat man auch dir angemerkt. Aber der Moment, auf einmal warst du wie ausgewechselt, 100% fokussiert plötzlich und voll wach und so richtig arge Schlafprobleme gab es dann eigentlich fast bis ins Ziel. Nicht mehr so.
Vielleicht sollte man jetzt eh nochmal kurz zusammenfassen. Jetzt haben wir die Episode begonnen mit deinem großartigen Intro und haben einfach weitergeredet, weil wir im Studio sitzen und einfach mehrere Episoden machen. Aber wir sind jetzt circa bei Halbzeit des Transcontinental Race und ich war zu der Zeit Platz 5. Der Rückstand war immer noch circa 9 Stunden, da hat sich bis dorthin noch nicht wirklich was geändert. Gleich wie beim Checkpoint 2 und die Spitzenreiter waren weiterhin quasi im Dreierpaket ganz, ganz stark unterwegs mit circa 9 Stunden Vorsprung. Ja. Und wie du sagst, es war der zweite Teil des Rennens, was man so vorausschauend jetzt oder vorausblickend schon sagen kann, das ist dann wirklich auch für mich zum Rennen geworden. Und eigentlich war das ja immer so mein Plan.
Wie da du plötzlich bist, merkt man auch an deiner schnellen und meines Erachtens frechen Reaktion auf meine Rechenkünste wieder. Das war irgendwo in der Gegend rund um kurz vor Triest.
Ja, aber ich frage mich, wie sehr Schlafentzug hast du gelitten? Du warst ja zu der Zeit auf deiner Bikepacking-Urlaubsausfahrt, oder? Von Graz nach Barcelona. Hast du auch sehr gelitten unter wenig Schlaf oder mentalen Problemen?
Kein Kommentar. Ich habe gerechnet.
Bitte an die Regie, wir drücken jetzt auf Play.
So, nachdem es gewünscht war, meldet sich der Crash jetzt auch mal. Ich war ja ein bisschen eingeschüchtert bei so vielen Legenden in der Gruppe, mich da groß zu Wort zu melden. Aber wenn ich da am Tracker schaue und du jetzt offensichtlich auf Abenteuermodus umgestellt hast und kein Rennen mehr fährst, dann könntest du ein kleines Kaffeetscherl beim Schloss Miramare trinken. Da ist ganz schön. Und falls du doch Rennen fahren willst, die anderen sind nicht so weit weg. Aber ich würde jetzt nicht mit meinen Rechenkünsten verunsichern. Aber 130 Kilometer, wenn du jede Stunde an 500 Meter schneller und weiter fährst als die, hast du das in 26 Stunden eingeholt. Also alles easy. Sind ja gerade erst bei der Halbzeit. Und Schmeone jetzt, ich glaube, am Balkan wird die Navigation leichter und da wird es nicht so große Unterschiede in der Navigation geben, weil es nicht so viele Straßen gibt und nicht so viele Möglichkeiten. Aber bis jetzt schaut es ganz gut aus, was du machst für ein Abenteuer. Hau weiter rein. Ich hänge die ganze Zeit am Tracker und vernachlässige meine Lohnarbeit sträflich.
Weil der Flo mördert sie mit großartigem Input. Und ich werde es jetzt probieren. Du hast gesagt, ein halbes km/h schneller, 26 Stunden lang, hole ich nicht 13 Kilometer auf, sondern 130 Kilometer. Ich probiere es einfach und nach 26 Stunden schauen wir. Es könnte mich ja sein, dass man 26 mal 0,5 Kilometer, dass man da nicht auf 130, sondern auf 13 kommt, aber ist nur die These eines übermüdeten Radfahrers. Ich glaube, du hast sicher recht.
Man merkt, der Schmäh rennt und offensichtlich auch bei mir verschwimmt die Zeit. Ich war noch nicht am Bikepacking, ich war noch im Büro.
Ah, du kannst jetzt zum Beispiel ausreden, du hast mich nur getestet, oder du wolltest dann Spaß machen und schauen, ob ich's verstehe.
Ja, oder ich habe einen Schmäh gemacht, oder ich habe mich wirklich komplett verrechnet, aber lassen wir es offen.
Ja, aber an alle da draußen, wer mal verlässliche Informationen braucht, Florian Kraschitzer ist eine echte Institution, also Hochrechnungen, statistische Auswertungen, Kilometer, Geschwindigkeiten, Distanzen.
Durchschnittsgeschwindigkeiten, da bin ich da.
Eine Bank. Ich meine, du hast vielleicht gedacht, oder wenn man jeden Tag 40 Kilometer fährt, hat man in 10 Tagen dann die 4000 absolviert.
Genau. Man merkt eben an deiner Reaktion, auch an der Art und Weise, wie du mit dieser falschen Information umgehst, dass du wirklich Blut geleckt hast und im Rennmodus bist. Weil so ein Verrechner zum falschen Zeitpunkt hätte auch ganz andere Reaktionen hervorrufen können.
Ja, und ich habe dann auch meine Pläne bezüglich Streckenwahl total über den Haufen geworfen. Wie in der letzten Episode gesagt, ich wollte eigentlich die flachere Variante fahren, übers Landesinnere. Slowenien, Ljubljana, Zagreb und dann Banja Luka nach Süden Richtung Sarajevo. Aber dann habe ich mir unterwegs gedacht, durch das, dass ich jetzt bei dem Radlgeschäft war, das war ein paar Kilometer südlich von dieser Route und außerdem sind die Top 3, die Führenden, alle Richtung Küste gefahren. Also in dem Moment, wo ich da in der Gegend von Triest war, waren die anderen schon deutlich in Kroatien drinnen. Also so, dass man sich das einfach vorstellen kann, die Distanz, da war schon echt einiges noch dazwischen.
Also, soweit ich das in Erinnerung habe, waren die schon an Krk vorbei, warst du kurz vor Triest.
Ja genau, also die waren schon bei der Höheinsel Krk weiter unten, bin ich noch immer in Triest gewesen, dass man sich da ein bisschen das geografisch vorstellen kann. Und jetzt habe ich gesagt, okay, wenn ich jetzt der Erste und vielleicht einer von wenigen bin, der da den Umweg fahren über das Landesinnere, wie wird das für mich mental sein? Wahrscheinlich schwierig, dann habe ich keinen Anhaltspunkt vor mir und bin, wenn irgendwas schief geht, einfach, ja, da ist weit und breit kein anderer Radlfahrer. Man darf sie natürlich eh nicht helfen, aber einfach zu im Ernstfall schauen zu können, man hat vielleicht schlecht Route geplant, man hat ein Problem irgendwie, wie sind die anderen unterwegs, das hilft dann doch irgendwie. Und jetzt habe ich gesagt, nein, ich fahre jetzt auch spontan entschieden die Route über Istrien, gleich wie die drei vor mir. Und es hilft mir sicher auch mental, wenn ich sehe, ich komme etwas näher und ich kann mich vielleicht dort an denen orientieren und den Vorsprung von ihnen verringern.
Du hast dann auch so stetig am Vorsprung geknabbert, aber so richtig signifikant kleiner worden ist er noch nicht. Aber plötzlich ist der Robin Gemperle stehen geblieben und das sehr, sehr lang.
Ja, ich kann mich noch erinnern, ich bin da wirklich Richtung Rijeka, war ich ziemlich gefordert. Da war es mitten am Tag, es war so früher Nachmittag, es war sehr, sehr warm, weit über 30 Grad. Stressiger Verkehr, viel los auf der Straße und zu der Zeit habe ich nicht wirklich auf den Tracker schauen können. Aber dann, wie man quasi ein Stückchen entlang der Küste gefahren ist und dann kommt links dieser Anstieg ins Landesinnere, bei Sen, also auf der Höhe von Insel Krk, geht es dann einige hundert Höhenmeter nach oben. Da habe ich dann wieder mich ein bisschen mit dem Ganzen beschäftigt und da habe ich mal gesehen, dass der Robin Gemperle irgendwo da oben sich nicht mehr bewegt und offensichtlich Pause macht oder irgendwie Probleme hat oder so. Und da habe ich ja schon gemerkt, dass es doch passieren kann, dass die vor mir, dadurch sie so schnell gestartet sind und wenig geschlafen haben, früher oder später vielleicht Probleme kriegen können. Und vom Ulrich Bartholmös hat man auch schon erfahren, dass er irgendwie mit Knieproblemen kämpft. Und das hat mir natürlich schon ein bisschen Hoffnung gegeben, dass da vielleicht noch was möglich ist.
Jetzt packe ich ein blödes Ram-Klischee aus. Wir haben das zwar schon debunked, aber es ist ein Klischee, das sich hartnäckig hält. Das Ram beginnt am Mississippi nach zwei Drittel. Wir haben dann eigentlich schon analysiert, dass eigentlich fast immer derjenige das Ram gewonnen hat, der in Congress erster war. Aber wir sind kurz nach der Hälfte. 130 Kilometer ist nicht nix. Hast du noch geglaubt an den Sieg?
Ich habe bei Checkpoint 2 nicht mehr wirklich dran geglaubt, weil ich nicht gewusst habe, warum die da vorne so schnell sind. Es kann ja sein, dass sie einfach überlegen sind und dass sie nicht überzocken, dass sie einfach so gut sind und dass sie auch das durchhalten werden. Das ist Möglichkeit 1. Möglichkeit 2, sie fahren ein bisschen über dem Limit und es ist eine Frage der Zeit, bis sie vielleicht Probleme kriegen, langsamer werden. Möglichkeit 3 ist, sie sind einfach vom technischen und vom Rad-Setup her so viel besser wie ich, beziehungsweise leichter, weil ich ja doch ich hab mehr Gepäck dabei gehabt, ein paar Kilo, ich habe mehr Ausrüstung vielleicht mitgenommen, im Zweifelsfall lieber etwas zu viel mit dabei. Etwas umsonst mitnehmen ist mir gerade beim ersten Mal lieber, als ich habe dann unterwegs irgendwas vermisst und kann irgendwie mir aus einer Situation nicht helfen. Ich habe auch das S-Works Roubaix, das ist nicht das allerleichteste Radler, aber sehr robust und sehr komfortabel. Bei den Reifen gibt's Leichteres. Und da weiß ich zum Beispiel, der Ulrich ist da definitiv und auch der Adam Bierleck, das sind da definitiv leichter und reduzierter unterwegs. Haben aber auch die Erfahrung, wissen, auf was sie verzichten können. Und ja, ich habe jetzt schon gewusst, ich bin körperlich fit und wirklich gut drauf und kann in der zweiten Hälfte definitiv mein Tempo halten und vielleicht sogar zulegen. Aber ich habe auch gewusst, wenn sie da vorne nicht irgendwie nachlassen oder eingehen, wäre es aus eigener Kraft wahrscheinlich nicht schaffen. Ich brauche schon irgendwie die, unter Anführungszeichen, Hilfe, dass da vorne vielleicht Probleme auftauchen. So irgendwie meine Sichtweise. Und dann, wie ich halt gesehen habe, Ulrich hat mit dem Knie zu kämpfen, der Robin Gemperle steht offensichtlich und vom Adam Bierleck weiß man nichts, weil er das sehr intelligent macht und nichts veröffentlicht. Und damit auch den anderen keine Motivation gibt. Jetzt habe ich vom Adam nicht gewusst, wie es ihm geht, aber bei den anderen habe ich gesehen, okay, ich bin da doch noch mit allen Chancen unterwegs.
Also zusätzlich zum langsamen Radmechaniker haben dich auch das Näherkommen richtig gepusht.
Ja, definitiv. Grundsätzlich ist es so, vorn zu sein ist immer am besten. Du hast das ein bisschen ein Sicherheitsgefühl, du hast das Ganze unter Kontrolle. Beim Ram ist es einfach am besten für mich, wenn ich in Führung bin. Weil wenn du hinten bist und nicht näher kommst und du möchtest aufholen, hast du aber das Gefühl, du musst aufholen. Und wenn du dann wieder mal ein bisschen Boden verlierst oder der vorne dann doch wieder mal eine schnelle Zwischenzeit hat, dann bist du hinten sehr schnell frustriert, wenn du nicht näher kommst. Du bist irgendwie unter Zugzwang. Aber ich glaube, im Endeffekt ist immer der im mentalen Vorteil, der körperlich besser drauf ist. Wenn du vorne der bist, der körperlich besser drauf ist, dann kannst du mit den anderen ein bisschen Katz und Maus spielen. Und wenn du hinten der bist, der besser drauf ist, dann kannst du vorne Druck ausüben, du kommst näher und dann werden sie vielleicht vorne nervös. Und zu der Phase hat es dann noch ausgeführt, als ob ich körperlich noch am besten drauf bin.
Nur kurz zum Verständnis, wenn wir da jetzt so davon galoppiert sind. Gavia, warst du Fünfter. Jetzt haben wir immer gesprochen von drei Konkurrenten vor dir. Du hast den zum Zeitpunkt Vierten schon in Trento bei einer Schlafpause überholt. Deshalb hast du gar nicht mitgekriegt, so richtig.
Traust du dir, seinen Namen auszusprechen? Ich habe ihn kennengelernt im Zü. Er ist ein wahnsinnig cooler Typ, hat schon viele unsupported lange Rennen absolviert. Ich habe immer mit du angeredet.
Ich würde es mich auch nicht trauen, diesen Namen zu verhunzen, sagen wir es lieber nicht, aber auch ein Liebling der TCR Media Crew, der war auf sehr vielen Fotos.
Sagen wir, sein Spitzname ist Jan und er hat einen asiatischen Namen, ich glaube Jan Sang To, aber sagen wir Jan zu ihm. Er hat dann schlussendlich hat das Rennen nicht ganz beenden können, aber er war sehr lange Zeit ziemlich weit vorn und im Süden auch noch dabei beim Empfang und bei der Abschlussfeier und ein sehr, sehr guter Mann.
Wenn man sich das jetzt nochmal auf der Karten in Erinnerung ruft, wie weit das ist. Es ist schon eine mentale Herausforderung von Triest nach Krk, auf die Höhe Krk, am kroatischen Festland, der Küste entlang. Das ist schon richtig, richtig weit, wenn man sich das auf der Karten anschaut. Und du hast die Küstenroute gewählt, weil die anderen dort gefahren sind. Und der Erste, der dann die Inlandsroute gewählt hat, war der Pavel auf Platz 5.
Und ich glaube, man kann jetzt im Nachhinein sagen, dass seine Route definitiv auch schnell war. Also wahrscheinlich war es wirklich so, dass die sehr ähnlich waren unterm Strich. Für mich war es halt, wie gesagt, der mentale Aspekt, dass ich gesagt habe, ich möchte halt auf den Fersen der anderen mich befinden. Und apropos Route, da habe ich noch eine ganz interessante Geschichte. Ich habe so bei diesen Anstiegen von der Küste in Kroatien ins Landesinnere mit dem Handy irgendwas aufgenommen und habe gerade das Handy in der Hand gehabt, plötzlich ruft eine Nummer an, die ich nicht kenne. Und normalerweise hätte ich jetzt nicht abgehoben, aber in dem Moment, ich habe gerade den Daumen am Display gehabt, habe ich abgehoben und dann her ist eine ganz aufgeregte Stimme so, ja hallo, du fährst falsch. Und ich habe gesagt, ey bitte, wer ist da, worum geht's, was ist los? In Namen möchte ich jetzt nicht sagen, ich bin der XY und ich schaue beim Transcontinental zu und du fährst falsch. Und ich habe gesagt, ja bitte, wieso? Ich kann nicht falsch fahren, es ist freie Routenwahl und ich habe mir die Route gut überlegt. Nein, das passt nicht, weil er ist da in der Gegend oft dort und verbringt viel Zeit dort oder hat ein Wochenendhaus, irgend sowas ähnliches dort. Und das ist schlecht, wo ich da fahre. Ich muss nach Knien fahren, Richtung Knien, wo der Ulrich ist. Und der Ulrich ist bereits dort und ich muss gleich fahren wie der Ulrich. Und ich habe gesagt, nein, ich muss nicht gleich fahren wie der Ulrich, weil ich habe mir die Route vom James Hayden, der 2016 diese Route gefahren ist, angeschaut und der hat das Rennen zweimal gewonnen, der kennt sich aus und der Adam fährt auch vor mir, habe ich am Tracker gesehen und ich fahre jetzt weiter und danke und Wiederschauen. Und der war dann etwas beleidigt, dass ich mir nicht seinen Rat zu Herzen genommen habe, aber einerseits, man darf Hilfe von außen nicht annehmen und auch am Telefon und ich habe das dann schon sehr frech gefunden, einfach anzurufen und mir zu erklären, ich fahre falsch. Das war echt eine ganz seltsame Situation.
Wir haben jetzt schon ein paar Mal angekündigt, das war es jetzt eigentlich mit den technischen Gebrechen, aber auf deinen Notizen habe ich jetzt wieder was gefunden, du hast dann nochmal Probleme mit der Schaltung gehabt.
richtig, ja. Nur habe ich das Problem da jetzt endlich gelöst, weil das habe ich schon seit dem Checkpoint 1 einige Male gehabt, dass dann der Schalthebel immer wieder Probleme macht und immer wieder anscheinend die Batterie leer wird und dann irgendwann war klar, das kann nicht die Batterie sein, die wird nicht in so kurzer Zeit leer, außer du hast irgendwann einen Kurzschluss oder so. Und nachdem ich ja schon zwei Reservebatterien gekauft habe, habe ich dann ein weiteres Mal die Batterie getauscht, wiederum leer geworden und dann habe ich irgendwann gecheckt, dass es einfach nur sowas ähnliches wie ein Wackelkontakt sein kann, weil ich habe dann das Batteriefach geöffnet und geschlossen mit der gleichen Batterie und dann hat es wieder funktioniert und das Ganze war zwischen 5 bis 10 Stunden hat es funktioniert und dann ist das Problem wiedergekommen. Und ich habe dann einfach mit meinem Taschenmesser, das ich mitgehabt habe, vom Lenkerbandel ein Stück weggeschnitten, dass ich einfach zum Batteriefach ganz leicht hinkomme. Und immer wenn die Schaltung ausgefallen ist, bin ich ganz entspannt stehen geblieben, habe mit einer Münze das Batteriefach aufgemacht, zugemacht und bin weitergefahren. Und das war das letzte Mal, dass ich das machen oder dass ich auf Fehlersuche gehen habe müssen und dann war das Rätsel gelöst und ich habe es dann recht schnell beheben können. Also auch dieses Problem hat sich dort quasi langsam aber sicher aufgelöst und ich habe da eine Strategie gefunden, wie das Ganze gut zu handeln ist.
Du warst kurz in Tschechien, hast dort offensichtlich nicht bar bezahlt und jetzt wissen wir beide nicht, ob es in Tschechien Euro gibt oder nicht. Deswegen passt meine Überleitung nicht ideal, wenn ich sagen wollte, du hast die Eurozone verlassen und bist jetzt in Kroatien und hast hoffentlich nicht den gleichen Fehler gemacht wie ich und hast keine Kuna dabei.
Nein, das habe ich schon erzählt gehabt, dass ich für alle Länder, die keinen Euro haben, Bargeld im Vorfeld bei meiner Bank schon bestellt habe und dabei gehabt habe, in kleinen Scheinen.
Deswegen hast du jetzt auch keine Wechselprobleme gehabt bei der Grenzüberfahrt nach Bosnien?
Nein, ich habe die Kuna ganz gut brauchen können. Zum Beispiel einmal habe ich dann angefangen, mir salzige Sachen zu kaufen, nicht immer nur das Süße, weil er Salz dann doch irgendwie ein Nährstoff ist, also gerade das Natrium, von dem er nachfüllen sollte in seiner Ernährung. Und ja, Pommes frites. Ich dachte, super. Und dann gibt's ja dann in Kroatien so am Straßenrand diese kleinen Schnellrestaurants oder wie man es halt nennt, wo es irgendwie Cevapcici gibt und Grillplatte und mit Eiwar und Pommes. Und dann bin ich dort stehen geblieben, weil oben gestanden ist auch to go, die Möglichkeit zu mitnehmen. Und ich habe gesagt, ob sie mir zwei Portionen Pommes machen können zu mitnehmen. Ja, natürlich. Ich habe gesagt, geht das schnell? Natürlich. Und dann bin ich aufs Klo gegangen und wie ich zurückgekommen bin, habe ich gesehen, das geht nicht schnell, weil die Tochter von der Wirtin hat sich gerade erst einmal die Schürzen umgebunden und ist ganz langsam in die Küche spaziert. Und ich habe dann nicht noch ein paar Cola an der Theke bestellt und mit Wasser irgendwie alles so hergerichtet. Und dann habe ich gemerkt, da geht nichts weiter. Dann habe ich höflich gefragt, wie lange es noch dauert. Sie hat gesagt, ja, maximal 5 Minuten. Nach 5 Minuten habe ich wieder gefragt, so mittelhöflich. Sie hat gesagt, ja, maximal 5 Minuten. Und dann habe ich gesagt, es tut mir leid, ich muss gehen. Zahlt habe ich schon und ich bin einfach weg. Und dann ist sie aber noch in die Küche gelaufen und hat noch eine von beiden Portionen Pommes mir noch schnell gegeben. Und dann habe ich jetzt eine Portion gehabt, zumindest. Das aber, ja, ich habe die Kuna zumindest schon genützt. Ja, zumindest 50% des Preises habe ich dann in Pommes ausbezahlt gekriegt.
Ja, ich habe da auch bei meinem Rennen in Paschka schlechte Pommes erwischt. Das hat mir nicht den Magen verdorben, aber die sind sehr lang, sehr schwer im Magen gelegen. Das war nicht ideal, die Riesenportion Pommes.
Ja, vielleicht war es eh besser, dass ich nur eine gegessen habe, statt zwei. Jedenfalls ist es halt von dort auch richtig, richtig gut dahin gegangen. Essen, Trinken hat passt, im Kopf hat es passt. So das Gefühl, man kommt näher und ich glaube, da war ich dann auch schon auf Platz 3, weil der Robin wirklich sehr, sehr lang gestanden ist. Ich glaube, es waren Sitzprobleme. Und ich weiß nicht, ob du mehr mitbekommen hast aus der Entfernung auf diversen Plattformen oder Newsportalen.
Nein, alle Infos, die zu mir durchgedrungen sind, waren Sitzprobleme. Und es hat sich dann im Endeffekt herausgestellt, es waren 12 Stunden Stehzeit. Also das war wirklich sehr lang und sehr bitter.
Und immer dann natürlich, da war ich echt auf einem Höhenflug und kurz vor Bosnien, man dann überlegt, okay, jetzt hat das Rennen echt angefangen. Und ich möchte das irgendwie gern forcieren. Ich möchte gern für mich selber zur Eigenmotivation und vielleicht auch ein Signal an die Konkurrenz und an alle, die zuschauen, ausschicken, dass jetzt das Rennen für mich richtig losgeht. Und ich habe mir überlegt, soll ich das machen? Ist es überheblich? Ist es arrogant? Ist es too much? Ist es vielleicht den anderen gegenüber unsportlich oder unfair? Und ich habe dann trotzdem mit diesen Hintergedanken ein Video aufgenommen und das auch gepostet. Es ist jetzt auf Englisch, weil alle offiziellen Postings während dem Rennen auf Englisch waren. Aber ich glaube, die Sitzfleischhörer werden es verstehen.
Und können dann für sich die von dir aufgeworfenen Fragen beantworten.
Hi everybody from TCR. This is my daily update from I think day 4 or 5, I don't know. Yeah, my strategy from the beginning was to start easy, take it slow in the beginning, watch the fast guys in the front, how they maybe overpace themselves and find my rhythm. Get my routine, and then after checkpoint 2 in the second half of the race, my goal was to feel fit, fresh, recovered and strong, and this is what I am now. So I'm really ready to increase my intensity, and I hope that I can catch the fast guys in the front. I'll keep pushing.
Flo, stellen wir uns vor, du bist in Führung und ich bin dir auf den Fersen und poste das Video. Hätte dich das interessiert, wäre dir das egal gewesen oder hättest du das eh nicht angeschaut?
Ich hätte es mir wahrscheinlich nicht angeschaut. Ich habe jetzt minimale Erfahrung, aber bei den Rennen, die ich gefahren bin, habe ich nie die Zeit auf Social Media verbracht oder kaum. Und wenn, dann habe ich ein, zwei Fotos selber gepostet und dann wieder weggeklickt. Wenn ich es gesehen hätte und der Straps ist 130 Kilometer hinter mir und sagt, jetzt will er seine Intensity increasen, dann denke ich mir, ja, red nur. Du bist 130 Kilometer hinter mir, was willst du von mir?
Und du selbst bist im Hummelmodus, du bist unschlagbar. Ja. Ja, also ich gehe davon aus, dass das die Jungs vor mir nicht gesehen haben, aber wie gesagt, einfach die Vorstellung, dass sie sehen und dass sie vielleicht ein bisschen beeindruckt sind, die hat mir schon mentalen Auftrieb gegeben. Und ja, deswegen bin ich dann auch wirklich noch lang in die Nacht eingefahren, weiterhin Druck am Pedal und habe dann beim Grenzübergang nach Bosnien eigentlich an dem Tag das vierte Land unter die Räder genommen. Italien, Slowenien, Kroatien und Bosnien. Lustigerweise war dann dort die Stimmung, die Mentalität, die Atmosphäre in dem Land total anders wie alles andere davor. Das war echt spannend. Es war spät am Abend, es war glaube ich 10 oder 11 am Abend, wie ich in Bosnien gewesen bin. Und da waren so viele Leute auf der Straße und die Gastgärten waren voll, die Lokale waren voll, Leute haben tanzt vor den Lokalen. Bin mir nicht sicher, ob das ein Feiertag war oder irgendein spezieller Abend, aber da war einfach richtig, richtig was los und richtig gute Stimmung und alle Leute waren irgendwie gut drauf. Es hat jedes Lokal offen gehabt, zum Essen hat es überall was gegeben, Bäckereien haben offen gehabt. Ich habe mich da echt, echt wirklich wohl gefühlt und wollte dann fast nicht schlafen gehen, aber ich habe halt dort wieder ein Zimmer gehabt in Tihac und habe mich halt noch gescheit eingedeckt mit irgend so ein fettes, in geschmolzenen Käse triefendes Gebäck. Das war echt, echt fein.
Blätterteig?
Nein, es war nicht Blätterteig, aber es war jetzt schon fast Mitternacht und es ist schon, glaube ich, es war nicht mehr ganz frisch, es hat schon ein paar Stunden in der Vitrine hinter sich gehabt, aber es war trotzdem sehr gut. Das beste Essen seit einigen Tagen und einmal eine Abwechslung zu Snickers, Cola und den Tankstellen-Sandwiches und den 7 Days. Und vor allem habe ich dann immer mehr Appetit halt gehabt auf salzige Sachen. Bis ich mir dann ja schlussendlich einen Salzstreuer gekauft habe. Also wirklich so Himalaya-Salz in der Dosen. Und dann habe ich mir immer so alle paar Stunden einfach einen Mund voll Salz mit Wasser gegeben. Und das hat super funktioniert. Allerdings ein Tipp für alle, wenn man sich einen Salzstreuer in die Gebäcktaschen tut, man muss sich vergewissern, dass der wirklich schließt. Weil ich habe dann ein paar Tage später irgendwie gemerkt, dass das Salz schon total leer ist, obwohl ich das sicher noch nicht verbraucht habe. Und es war dann halt Zentimeter dick Salz in der Tasche. Das war nicht so optimal.
Jetzt habe ich nicht verstanden, wie du das Salz konsumiert hast. Hast du da zuerst die Rückseite deiner Hand abgeleckt, das Salz drauf gestreut und dann nochmal abgeleckt, so wie man es lernt mit 14, 15, oder?
Du meinst die Tequila-Trinker-Strategie? Ja. Nein, ich habe einfach ganz pragmatisch Mund auf, Salz rein, Mund zu und sie darüber freuen, dass es ein Netzier ist.
Ja. Den Grenzübergang Bosnien, den bist du jetzt so übersprungen. Das war ja in der Planung eine recht heikle Angelegenheit, weil es gibt nicht so viele Grenzübergänge und vor allem die Öffnungszeiten waren nicht ganz klar. Hast du da Glück gehabt oder hast du dann doch noch was gefunden an 24 Stunden Grenzübergang?
Das habe ich im Vorfeld falsch eingeschätzt, muss ich sagen. Es waren alle Grenzübergänge, die ich gehabt habe, immer offen und da war immer viel los, da sind immer Autos gestanden, immer so eine kleine Kolonne und Anführungszeichen. Also da war rund um die Uhr Betrieb, zumindest immer, wenn ich dort gewesen bin. Es hat einen ganz kleinen Grenzübergang gegeben, aber der war ganz, ganz weit im Süden. Das war kurz vor dem Checkpoint 3, das war wirklich so ein Grenzübergang, der nur für Einheimische ist, auf einem Berg nur mit einer Schotterstraße. Da habe ich im Google und im Internet versucht zu recherchieren, weil das wäre die kürzeste Strecke gewesen. Das war so ähnlich wie die Route, die der Ulrich gefahren ist. Aber Der Ulrich ist dann weiter im Süden auch wieder abgebogen und hat einen Haken geschlagen, um auf die gleiche Strecke zu kommen wie ich dann später zum gleichen Grenzübergang. Er ist diesen Berggrenzübergang nicht gefahren. Sind aber trotzdem viele drüber gefahren, anscheinend hat es funktioniert. Das hätte ich mir nicht getraut. Aber alle großen Grenzübergänge auf Bundesstraßen waren problemlos und sehr freundlich und sehr schnell.
Deine 50-50 Schlafstrategie geht weiter nach dem Einkaufszentrum wieder ein Hotelzimmer.
Dazu kann ich gar nicht viel sagen, außer ja, bin dabei geblieben. Trotz der, unter Anführungszeichen, Euphorie waren es wiederum 3 Stunden. Da wollte ich jetzt noch nicht höher pokern, nur um den Rückstand zu verringern. Da bin ich der Strategie treu geblieben. Aber die gute Stimmung bis zur Schlafpause und gleich in der Früh weiter hat sie eigentlich durchgezogen. Also da habe ich echt so eine Hochphase gehabt über Tage hinweg. Tags darauf habe ich zum Beispiel auch kein Problem gehabt mit der morgendlichen Müdigkeit. Das war in Bosnien, ist einfach wirklich, wirklich gut gerannt. Und da habe ich auch in meiner Freude mit mir viel Selbstgespräche geführt. Und ich habe immer wieder was ins Handy aufgenommen, habe es aber nicht schicken können, weil dort Internet-Roaming nicht so wie in anderen europäischen Ländern funktioniert. Das heißt, du musst ganz, ganz hohe Kosten rechnen, wenn du online gehst. Macht man natürlich nicht. Und es gibt ja so E-SIM-Karten, wo man über so Drittanbieter sich Datenvolumen kaufen kann für Bosnien, Montenegro und Serbien. In den 3 Ländern war das eben so der Fall. Nur, das hat mit meinem Telefon nicht funktioniert. Das geht nur bei gewissen Modellen. Und da darf sich jeder selber informieren, das sage ich jetzt nicht. Aber ich denke, ein paar Radlfahrer haben das sicher gehabt und ein paar haben es vielleicht nicht gewusst, aber ich habe das zwar schon gewusst, aber auf meinem Handy jetzt nicht funktioniert. Deswegen habe ich die ganzen Nachrichten erst irgendwann später dann hervorgekramt wieder.
Alter, es gibt so Tage, und auch wenn es der, ich glaube, 6. Tag ist in einem Ultraradlrennen, du stehst auf um 2.25 Uhr nachdem ich ca. 23.25 Uhr mich ins Bett gelegt habe. Deswegen war es wieder ein ganzes Zimmer. Und du denkst dir so, Alter Fuchs, heute ist mein Tag. Heute geht's richtig ab. Aufs Radl und dann die Haxerl hören nicht auf zum Marschieren. Jetzt fahre ich seit 3 Stunden, richtig gutes Tempo. Bei der Wattmessung steht immer der 2er vorne, also 200 plus. Bergauf, bergab, immer auf Druck. Essen, Trinken funktioniert. Und ich glaube, heute wird richtig mein Tag. Mal schauen, wie viel ich den Rückstand verkürzen kann, aber es ist immer wieder erstaunlich für mich selber, wie das geht, dass du Wochen so Radl fährst und eigentlich der Verschleiß und die Ermüdung so minimal sind, aber die, sag mal, Emotionen oder die Glückshormone, die dazukommen und ja, die Freiheit am Radlfahren einfach nur so enorm ist, das ist echt eine Wahnsinnserfahrung. Wie man sagen, Bosnien ist so ein schönes Land, es geht gerade die Sonne auf und jetzt seh ich von Minuten zu Minuten mehr, wo ich da eigentlich gerade eingeraten bin. Echt geil.
Und ist es dein Tag geworden? Groß angekündigt war es?
Ja. Wirklich. Ich habe da schon Selbstbewusstsein auch richtig gekriegt und gewisse Sachen, da haben wir schon gedacht, ist das jetzt too much, wenn man jetzt so redet, wie gut es dann geht und gleichzeitig weiß man vielleicht, andere leiden gerade oder andere geht es nicht so gut, aber das sind auch Sachen, die ich halt für mich aufgenommen habe und die jetzt halt irgendwie im Podcast passen und ich finde es irgendwie schon auch interessant, weil wenn ich mich zurückerinnere, Nacht 1, wie zerstört ich da gewesen bin, als ich die Sprachnachricht aufgenommen habe im Hotelzimmer, da war ich wirklich, wirklich komplett zerstört und nach einer Woche geht es dann manchmal einfach deutlich besser. Und es ist jetzt nicht die Wahrheit, dass es mir immer gut geht. Den ganzen Tag, wie ich da durch Bosnien durchgefahren bin, es wird auch wiederum Tiefs geben, aber es zeigt jetzt schon, dass erstens ich als jemand, der beim RAM schon seine Erfolge gehabt hat, genauso tief sage wie alle anderen, aber dass alle Tiefs vorbeigehen und dass halt oft tagelang später irgendwann einmal eine Phase kommt, wo es richtig gut geht. Und das hört man da halt auch. Und deswegen bin ich da manchmal fast ein bisschen übereifrig in positiven Formulierungen, wie gut es mir geht.
Wichtig war, dass du auch klargestellt hast, dass wenn der Zwarer vorsteht, du nicht 2,1 oder 21 meinst, sondern 200.
Genau, ja. Wenn du das mathematisch gesehen überprüft, freigibst, dann passt.
Ich glaube, mit 2,1 fällt man vom Radl und 20 wäre wahrscheinlich zu wenig, um sich gut zu fühlen dabei.
Ja.
Du hast da gesagt, in einem Einspieler, der dem Schneidetisch zum Opfer gefallen ist, heute schüttelt mich keiner ab und wir werden sehen, wie viele ich aufhole. Hast du wieder geschaut auf dem Tracker, bist du näher gekommen?
Also an dem Tag hat wirklich sehr, sehr viel Zaubern passt. Und ich habe natürlich dann auch meine Einbrüche gehabt und Phasen, wo es nicht gut gegangen ist. Es hat dann doch sehr viel Höhenmeter in Bosnien, immer wieder auf und ab, ein bisschen wie in den Appalachen, am Appalachian Highway, ständiges ja, bergauf, bergab fahren, nicht richtig steil, aber doch diese Rolling Hills. Geregnet hat es, Verkehr war zwischendurch sehr stark und ich habe auch eine Phase gehabt, wo ich dann einmal in einer Tankstelle gestanden bin, komplett verzweifelt und eigentlich schon mir gedacht habe, jetzt ist Zeit für einen kurzen Powernap und habe dann auch wirklich vielleicht Glück gehabt oder es war gerade ein guter Moment, da ist dann jemand zu mir hergekommen, der gesagt hat, hey, der hat Deutsch geredet, Schweizer Akzent, das war echt, echt super. Er hat gesagt, er ist Dotwatcher, er ist schon länger da, er hat den Adam Biolek schon durchfahren gesehen und der hat auch alles mit dabei gehabt, so Elektrolyt, Tabletten, Akku, Powerbank. Und ich habe natürlich gesagt, nein, ich brauche das nicht und ich darf es nicht nehmen und ich nehme das nicht, aber allein, dass er daran denkt, war schon schön. Und er hat gesagt, der Verkehr wird bald weniger, wir sind gerade auf einer ganz, ganz blöden Hauptstraße und in 2 Kilometer biegt die Hauptstraßen weg und die Route Richtung Sarajevo wird wieder ruhiger. Und ja, dann habe ich nach dem kurzen Smalltalk, das mich echt irgendwie so sehr gefreut hat, mir dann noch an der Tankstelle wieder was zum Essen trinken gekauft und habe dann keinen Powernap braucht und bin dann irgendwie den ganzen Tag durchgehend mit gutem Druck dann wieder weitergefahren. Die Tiefphasen waren nicht ausgeprägt und waren recht schnell wieder abgeschüttelt, ja.
Dann war dein Gastspiel in Bosnien eigentlich schon wieder vorbei. Nächster Grenzübergang. Montenegro, ein landschaftliches Highlight steht bevor, kurz vor dem Checkpoint.
Ich habe mir eigentlich gedacht, dass das Highlight schon früher beginnt, weil Sarajevo ist ja dann doch eine große Stadt und da war viel los. Da war das Highlight nur, dass ich mir wieder 2 Portionen Pommes gekauft habe, deswegen habe ich beide Portionen gekriegt, sehr schnell, mit extra Salz. Ich habe gesagt, bitte mehr Salz, dann hat sie gesalzen, dann habe ich gesagt, noch mehr, dann hat sie weiter gesalzen, dann habe ich gesagt, bitte noch mehr und dann irgendwann hat sie geglaubt, ich bin wahnsinnig und dann hat sie mir es irgendwann einfach gegeben und nicht mehr weiter gesalzen, aber ja.
Zum Glück hast du noch Salz in deiner Arschrakete gehabt.
Ja, genau. von dem Boost beflügelt bin ich dann halt im Süden von Sarajevo dann ja, weitergefahren, aber draufgekommen, dass dieses landschaftliche Highlight erst weiter im Süden beginnt. Und nach Sarajevo war schon ordentlich bergauf, viel Höhenmeter mit Verkehr, aber dann hat sich das irgendwann echt so beruhigt und dann wird die Landschaft immer schöner, immer bergiger, die Straßen auch leider immer schlechter. Kurz vor der Grenze war es echt wahnsinnig schlecht, es war Schotter.
Es ist ein Skandal, dass du jetzt dieses Wortspiel nicht aufgegriffen hast, das da auf der Zunge gelegen ist. Kurz vor der Grenze war es grenzwertig, hättest du sagen sollen.
Danke, ja, das ist vielleicht für ein nächstes Intro.
Der grenzwertige Podcast.
Genau. Und da waren Schlaglöcher, es war Erden, da hat es gerade stark geregnet, es hat so Wasserrinnen gespült in die Straßen, das Wasser ist durchgeschossen, die Autos sind trotzdem mit 80 km/h bergauf, bergab gefahren durch die Schlaglöcher, dass die Funken von der Bodenplatte fast weggespritzt sind. Es war ein wilder Moment und ich dachte, was, das soll jetzt das landschaftliche Highlight sein, von dem alle reden. Und der Grenzübergang war dann eine Holzbrücke Und dann war es wirklich so, das war wie beim Ram vom Übergang von West Virginia nach Maryland, wo bei der Tafel, wo steht Welcome to Maryland, parallel dazu der Straßenbelag besser wird. Du fährst zuerst Rumpelpist und dann wieder vom Teppich. Und so warst du da. Und dann ist auf diesem wunderschönen Asphalt, ist man eine Schlucht entlang gefahren, unten war Fluss, Stausee, Brücken, Galerien, Tunnels, in den Föß eingearbeitete Straßen, Sonnenuntergang. Das war echt so ganz, ganz ein traumhafter Moment.
Mit diesen wunderbaren Bildern im Kopf entlassen wir euch in den Dienstag, in den ersten Teil der Arbeitswoche schon. Habt ihr schon geschafft. Müsst nicht mehr lang warten bis zur nächsten Folge, wo wir dann beim Checkpoint 3 einmal einen Kassasturz machen und uns den Zwischenstand anschauen, die Zwischenstände anschauen und schauen, wie knapp das plötzlich wird, das Rennen.